rund um den Brusthändler.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brusthändler.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 275 unseres Podcasts. Ein kleines Jubiläum also und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite heute den Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Chris, was machst du, wenn der VfB mal nicht unter der Woche spielt? Ist dir langweilig?
Total. Total. Wir haben sonst nichts zu tun. Nein, es ist tatsächlich mal angenehmer zu organisieren die Woche. Aber es läuft Olympia, es läuft Eishockey, deswegen
das stimmt.
Weißt du, was ich auf jeden Fall machen werde.
Ja, das stimmt.
Oder ja. Halt jetzt gerade nebenher Curling, weil ich habe gehört, nachher ist irgendwie noch das DFB-Pokal, aber das sind irgendwie zwei unbedeutende.
Ja, ist doch egal, wer gegen uns im Finale verliert, oder?
Dein Wort und so, ne?
Ja, also ihr seht es auch hier hinter mir, für diejenigen, die das sich im Video anschauen, das Finale-Shirt ist schon aufgehängt. Aber so ganz so weit sind wir noch nicht. Erstmal haben wir das Viertelfinale in Kiel gewonnen, das war eine eiskalte Angelegenheit. Ich glaube, wir waren beide nicht da. Unter der Woche im Februar nach Kiel war nicht so meins, aber Respekt an alle, die hingefahren sind. Dann blieb, also die Mannschaft blieb nicht im Norden, aber sie musste dann nochmal in den Norden. Viele VfB-Fans blieben vielleicht im Norden, denn es gab das Spiel am 21. Spieltag beim FC St. Pauli. Und ja, ihr wisst es alle, der VfB verlor dieses Spiel 1-2, die erste Niederlage in der Liga in diesem Kalenderjahr im auch schon 5., 6., 7. Spiel oder sowas in diesem Jahr. Also passiert, werden wir heute drüber sprechen, wie es das sogar.
Wir haben doch gegen Rom auch verloren.
Stimmt, aber in der Liga jetzt. Aber ja, klar, aber ich meine, wir haben ja schon ein paar Spiele gemacht. Ja, aber wir haben ja auch schon ein paar Ligaspiele in diesem Kalenderjahr. Das ist ja schon der 21. Spieltag. 16, 17, 18, 19, 20. Das ist die erste Niederlage im 6. Ligaspiel dieses Jahr. Also
ja.
Aber reden wir gleich noch drüber, wie es dazu kam und wie das Ganze einzuordnen ist. Außerdem blicken wir natürlich voraus auf das Spiel, das Heimspiel gegen den 1. FC Köln, das Topspiel des 22. Bundesligaspieltags, Dibigo-Topspiel. Und genau, wir reden natürlich auch bis über nächste Woche, wenn dann die nächste Auswärtsreise international ansteht. Ein paar aktuelle Themen, wir reden über die Leihspieler und die anderen VfB-Mannschaften, die jetzt auch alle wieder im Spielbetrieb sind. Also wir haben ein bisschen was zu besprechen heute. Gast haben wir heute keinen, aber dafür könnt ihr die Folge live auf Twitch gucken. Wenn ihr das jetzt macht, dann brauche ich euch das nicht zu erzählen, aber wenn ihr das beim nächsten Mal machen wollt, wenn ihr das jetzt erst im Nachhinein hört, seid ihr herzlich eingeladen, twitch.tv/rundumdenbrustring. Aktuelle Themen haben wir ehrlich gesagt gar nicht so viele. Der VfB musste ja seinen Europa-League-Kader neu benennen, beziehungsweise er konnte Änderungen durchführen am Europa-League-Kader, maximal 3 an der Zahl, und wir haben letzte Folge auf Frage eines Hörers genau das diskutiert, wer denn da reinrutschen würde. Und es war relativ klar, dass Nicolas Nati in den Europa-League-Kader rutschen würde und Jovanovic raus.
Ja, ja.
Wir haben natürlich auch so Spieler wie Efe Korkut und Thomas Castanaras, die auch raus sind, weil sie nicht mehr im Verein sind. Aber auch für die hätten wir nur Jugendspieler von dieser B-Liste nachnominieren können. Darauf hat man verzichtet. Man hat also Nico Nati wie erwartet reingenommen, Jovanovic raus,
wieder
der ja immer noch
wieder reingenommen,
genau. Lazar Jovanovic, der ja an seiner Boxverletzung, wie ich hörte, immer noch laboriert. Und dann gab es noch einen zweiten Wechsel, und zwar Sakadu raus, Alter Kiel rein. Chris, kannst du denn nachvollziehen, dass man diesen Wechsel vollzieht?
Naja, also Daxo ist einfach noch nicht fit. Er ist einfach, glaube ich, noch nicht so weit, und vielleicht nimmt man dann auch die Entscheidung, wenn er dann so fit ist, ob wenn man weiterkommen sollte, muss er da noch vorsichtig sein, hier noch nicht fest gebucht, also ich hoffe es, aber muss man dann auch wieder schauen, wie weit ist er schon, und da würde ich dann auch fast schon in dem Fall auf einen vielleicht sichereren Spieler setzen, ob das jetzt Alda Kiel ist, der, weiß ich nicht, einfach, entweder hat er bei uns komplett die Scheiße am Fuß, aber ja, ich denke, es ist logisch in dem Fall. Und
ja.
Nochmal, wie 9 Millionen nicht dann für Europa League nominieren. Ja, wobei ich habe jetzt gehört, Spieler, die 80 Millionen gekostet haben, hocken jetzt auch auf der Bank und dürfen auch keine Elfmeter mehr schießen.
Und spielen auch, wenn das so weitergeht, nächstes Jahr nicht Champions League, ne? Also,
aber ja, gut. Ja, ja, ja. Aber sind ja schon beleidigt, weil sie keine Elfmeter schießen dürfen. Also,
ja, na gut.
Ist aber nicht unser Thema.
Ganz genau. Was unser Thema ist, sind noch die neuen Ansetzungen, die bekannt gegeben wurden. Und zwar für die Spieltage 25 bis 27. Wir wissen zwar noch nicht, ob der VfB da das Achtelfinale gegen Porto oder gegen Praga spielt, aber wir spielen auf jeden Fall sonntags, egal ob wir vorher Europapokal spielen oder nicht. Und zwar spielen wir in Mainz am Samstag 15:30 klassische Uhrzeit.
Dann da kann man mal gewinnen.
Ja. Das kann und sollte man. Genau. Und dann haben wir ein Heimspiel am Sonntag, den 15. März um 19.30 Uhr. Ein Träumchen, immerhin ein Heimspiel. Und dann ein Auswärtsspiel in Augsburg. Auch am Sonntag, nämlich dem Sonntag drauf um 19.30 Uhr. Also ja, und das sind halt gerade die Spiele dann nach den möglichen Europapokal-Achtelfinalspielen gegen Porto oder Prager, die wir natürlich erreichen werden. Da sind wir uns ganz sicher. Gut, das war schon mit den aktuellen Themen. Viel mehr ist jetzt nicht passiert in der Woche, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Deswegen kommt jetzt der obligatorische Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr neu einsteigt, kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt mit rund um den Brustring Merch. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Der Daniel wird in jeder Folge genannt und wir bedanken uns bei ihm. Der unterstützt mit $10 im Monat und genau das gleiche gilt auch für der unterstrich der Linder und den Renato. Vielen Dank für eure Unterstützung in Höhe von 5 € im Monat oder $5 vielmehr. Und stellvertretend für die $2 Unterstützer nennen wir heute 12. Mann VfB. Bei PayPal könnt ihr uns so häufig und in welcher Höhe und wann unterstützen, wie ihr wollt. Und natürlich helfen uns schon kleine Spenden, hier den Podcast am Laufen zu halten, neues Equipment anzuschaffen und alles, was ihr darüber wissen wollt und müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Damit genug der Werbung und wir starten in das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel und schauen uns erstmal die Aufstellung an, Chris. Im Tor Nübel war wenig überraschend, nachdem Nübel ja zuvor aussetzen musste, dass er dann im Pokal spielen würde, war, glaube ich, nachvollziehbar. Mittelstädt, Chabot, Hendricks, Wagnumann waren die Viererkette, Stiller und Karasor. Und vorne dann links Führig, rechts Leveling, Kanus in der Mitte und Undav in der Sturmspitze. Das war schon eigentlich die volle Kapelle, ist mal abgesehen vielleicht von Ermedin Demirovic, der ja auch wieder fit ist. Ansonsten, wenn ich mir die Bank angucke, da fehlt ja kein Stammspieler. Klar, Wagnumann, Asignan, kann man sich mal überlegen. Ja, wie fandst du die Aufstellung?
Durchaus spannend, weil mir hat ein Stück weit Finn Jeltsch gefehlt wieder, wobei Ramon Hendricks in der Innenverteidigung ja auch, machst du da nichts falsch, wenn Chabot spielt, wie wir jetzt wieder gelernt haben. Ansonsten hätte man vielleicht auch Maxi Mittelstädt auch mal draußen lassen können oder ja, also wir haben einfach die Variation, wir haben einfach auch die Möglichkeit. Das Schöne ist, das System läuft und deswegen ist fast egal, wen du reinschmeißt. Wagnumann habe ich immer Bauchschmerzen. Das ist, ich glaube schon chronisch. Und ansonsten, ja, sollte das, könnte schon mit die beste Elf sein. Wie gesagt, Demirovic hast du ja auch gesagt, fehlte. Und Bredlo durch das, was im Pokal war, nein, nicht im Pokal, in der Euroleague war. Trotz allem, er hat einen guten Job gemacht und trotzdem, ich glaube, jetzt ist die Phase, wo Nübel quasi durchspielen wird.
Ja, und gleichzeitig ist halt klar, du nimmst dieses Spiel auch nicht, also du kannst das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und du sollst es auch nicht, du tust es auch nicht mit dieser Startelf. Also du hast es ja in anderen Spielen durchaus, also gut, am prominentesten die Rotation im Spiel gegen Mainz. Da hast du ja komplett durchrotiert. Auch das hast du nicht auf die leichte Schulter genommen, weil das ja immerhin Bundesliga ist, aber auf jeden Fall ist klar, es geht hier ums Halbfinale und wir treten mit einer der bestmöglichen Startelfen an. Der VfB begann erstmal, hatte viel Ballbesitz und dann hat aber Kiel plötzlich die Chancen. In der 7. Minute Kapralik, dann Kelati in der 11. Minute, dann nochmal in der 15. Und beides Mal waren es lange Bälle in die Spitze, die uns ausgehebelt haben. Und ich weiß noch, dass Ramon Hendricks nach dem Freiburg-Spiel gesagt hat, dass es so anstrengend gewesen sei, weil man natürlich vorne Druck machen wollte und aber auch auf die Restverteidigung achten wollte gegen die Freiburger. Und also ich greife schon mal ein bisschen vor, aber das hat ja gegen Kiel überhaupt nicht geklappt, hinten die Restverteidigung im Griff zu haben, oder?
War auf jeden Fall spannend. Das weiß auch nicht. Es war genau das, was zu erwarten war. Das kam. Und da kann man schon ein bisschen froh sein, dass Kiel halt wohl jetzt vorne nicht so die Qualitäten hat wie zum Beispiel Freiburg. Sonst hätte es da schon mal klingeln können, relativ früh, durch ein relativ, ja, durch ein relativ einfaches Ding eigentlich, ein relativ einfaches Mittel. Und ja, dann wird es, wie heißt es so schön, dann wird es richtig schwer. Das haben wir ja auch gesehen.
Ja, es fehlt irgendwie so die Balance. Ich meine, wir sind ja gegen Bern sind wir noch zu Chancen gekommen, gegen Freiburg weniger, aber das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Die stehen auf Platz 7 aktuell in der Bundesliga und klar, Kiel ist auch keine Laufkundschaft, aber ich erwarte natürlich schon, dass wir einen Zweitligisten besser im Griff haben, als so, wie wir in diesem Spiel hatten, selbst auswärts, selbst wenn es gefühlt minus 10 Grad in diesem Stadion waren.
Bei der Erwartungshaltung, die wir inzwischen auch an die Mannschaft haben.
Ja, also die Sache ist, ich erwarte nicht, und darauf komme ich gleich, ich erwarte nicht, dass wir die jetzt aus deren eigenen Stadion schießen, weil dazu weiß ich, dass wir uns zu schwer tun gegen tiefstehende Mannschaften und dazu ist es auch einfach zu schwer, solche Spiele direkt eindeutig zu gestalten. Da hätten die Bayern oder Leipzig auch nicht weniger Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen und gerade offensiv, weil es einfach auch Mannschaften in der zweiten Liga möglich ist, sich gut hinten reinzustellen. Irgendwann, das war ja auch in diesem Spiel so, irgendwann klappt es halt nicht mehr, aber grundsätzlich können die das. Nur dann kannst du dir halt hinten nichts, darfst du dir hinten nichts einfangen, dann als Favorit. Der VfB kam dann so langsam ab der 20 Minute zu ein paar Chancen. Und auf der Drüberköpf, Leveling, der über den Ball schlägt, Elkanus, dessen Schuss dann geblockt wird. Ja, in der VfB hatte ich das Gefühl, war viel zu einfallslos, also super ungefährlich. Es lief irgendwie vorne überhaupt nicht so. Und ich kann es, also das ist das, was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben. Mir ist das einfach zu ängstlich und ist das zu viel Angst vor dem Konter. Kannst du dir erklären, warum wir so harmlos und auch so einfallslos? Also es ist ja dann wirklich, es kommt ja auch nichts. Also es wird ja bei St. Pauli noch viel krasser. Aber du kommst ja nicht in gute Schusspositionen.
Das ist, weil es ein Stück weit, glaube ich, also so kam es mir vor, ein Stück weit zu verkopft war, wieder Spiel nach vorne, da hat so dieses Leichte ein bisschen gefehlt mit diesem, ja, ein, zwei gute Bälle und dann mal zum Abschluss auch kommen, nee, dann wird da nochmal aufgelegt und hier nochmal und dann hier versucht und dann ist vielleicht doch nicht die richtige Lücke. Entscheidungsfindung war da schon ein bisschen das Problem. Mhm. Das ist tatsächlich beim VfB ein Riesenproblem, wenn die Frische im Kopf anfängt zu fehlen und das hat man gegen Kiel dann auch schon deutlich gemerkt, dass angefangen hat, die Frische im Kopf zu fehlen. Das so im Nachgang kann man das schon als deutliches Warnsignal, glaube ich, auch mitnehmen für St. Pauli-Spiel später. Und wie du es richtig sagst, ich habe niemand erwartet, dass wir 10-0 in Kiel gewinnen. Aber man erwartet vielleicht schon, dass man das Spiel macht und ein bisschen auch, ja, die durchaus vorhandene Dominanz auch auf den Platz bringen kann. Dass der VfB definitiv individuell besser besetzt ist als Kiel, brauchen wir nicht drüber sprechen. Dass sie von der Spielanlage her wahrscheinlich auch gerade besser drauf sind, auch nicht. Also Bundesliga Top 6 gegen zweite Liga, wo ist Kiel?
Ich glaube, 11. waren die vor dem Spiel. Ne?
Ja, nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber trotzdem. Sollte da mit den Grundtugenden, weil das ist genau das, worauf es hinausläuft am Ende, dieses typische, du musst ackern, du musst werkeln, du musst die Zweikämpfe gewinnen, du musst laufen. Und das, ja, irgendwo war es so ein bisschen die Blockade mit dieser, oh, wenn wir uns was fangen, dann haben wir ein richtiges Brett, weil dann parken sie komplett den Bus. Dann haben wir ein anderes Problem.
Ja, und was du ansprichst mit der Müdigkeit, klar, du hast natürlich jetzt, du konntest dir gegen Bern nicht erlauben, groß mit der zweiten Elf zu spielen oder mit der B-Elf. Du konntest dir gegen Freiburg nicht erlauben, du konntest dir dem Spiel nicht erlauben. Das waren jetzt natürlich auch alles sehr intensive Spiele und gerade so Spieler wie Führig, wie Leveling. Gut, Elkanus hatte jetzt zuletzt noch weniger Spielzeit, aber auch Undav. Undav hat, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber Elkanus kommt vom Afrika-Cup. Also
genau, naja, genau. Und mit dem können wir gleich auch nochmal sprechen. Und Undav hat, meine ich, auch, ich weiß nicht, das gegen Bern kam der, glaube ich, von der Bank, ne? Gegen Freiburg haben wir, glaube ich, mit beiden gestartet. Ja. Mit Undav und Demirovic, genau. Ich genau, also ja. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall, genau, dieses Thema Müdigkeit, das kommt dann auch beim St. Pauli-Spiel noch mal, wird das nochmal ein Thema, wenn es um das Thema einfach um die Frage geht, wie kann man sich so ein Spiel erklären, in Anführungsstrichen. Aber genau, Elkan Nus kriegt in der 42. Minute gelb wegen Ball wegschlagen. Und ich glaube, das hat schon so ein bisschen auch, also völlig sinnlos, kloppt den Ball dann. Ja. Ich glaube, der wird, ich weiß nicht mehr, ob es abseits war. Auf jeden Fall kloppt er den Ball über die Bande und kriegt dafür dann auch zu Recht gelb. Zeigt so ein bisschen, dass auch die Mannschaft, und das hat man dann auch dann in den Reaktionen auf St. Pauli-Spiel gesehen, aktuell nicht zufrieden ist mit dem Wieso-Spiel. Das Ergebnis kann man sich drüber freuen gegen Kiel, aber ich glaube auch, die hat das genervt, dass vorne einfach die Präzision fehlt. Und ja, das war eigentlich schon, das war es eigentlich schon in der ersten Halbzeit, weil Kiel setzte immer mal Nadelstiche, kam aber auch nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Man hat natürlich während des Spiels immer Angst, dass jetzt gleich das 1-0 für die Hausherren fällt und dann wäre es wirklich schwierig geworden. Das Highlight dieses Spiels bis zum Wiederanpfiff und dann später den Toren für den VfB war echt der Hase in der Halbzeit, oder? Der einmal quer über das Spielfeld hoppelte.
Meiner Ansicht nach ist der Bad Bunny-Effekt, weil hier gerade die Technik ausgestiegen ist, kurzzeitig, aber ja. Tut. Übrigens, Nachtrag für die Fußballexperten unter uns. Und da ich ja gerade mit einem spreche, wer hat denn gegen Bern das 1-0 in der 6. Minute gemacht?
Wunder.
Und wer hat in der 7. Minute das 2-0 gemacht?
Demirovic. Ja, klar. Dann haben doch beide Startelf gestanden. Aber haben die dann beide auch gegen Freiburg in der Startelf gestanden? Nee, oder? Ich meine, Demirovic kam rein.
Der Demirovic kam rein gegen Freiburg.
Ja, genau. Joker-Tor. Okay, gut. Also, wir waren aber beim Spiel in Kiel. Der Hase hoppelte einmal quer übers Feld in der Halbzeit und es war das herzerwärmendste, glaube ich, an dem Spiel bis dahin. Und überhaupt das erwärmendste. In der zweiten Halbzeit kam der VfB etwas druckvoller aus der Kabine. Bei Kiel musste einmal gewechselt werden. Stefan Schwab kam rein für Umut Tuhumcu, der ja von Hoffenheim ausgeliehen ist und deswegen vermutlich für eine Zweitligamannschaft auch nicht ganz schlecht ist. Und ja, erst Weveling, der knapp vorbeischießt, was auch dafür spricht, dass der VfB ein bisschen besser aus der Kabine kam. Und dann kommt dieses Tor von Dennis Undav. Und ironischerweise nach einer Standardsituation, Elkan Nus bringt den Ball rein und dann legt Karasau nochmal quer. Und Dennis Undav kommt kurz vor dem Torwart Weiner an den Ball und er legt ihn, also im Fernsehen sah es ganz komisch aus, weil er luft ihn irgendwie über alle drüber, Torwart, Verteidiger auf der Linie und ja, es passte so ein bisschen zum bisherigen Spiel, dass wir durch so ein außergewöhnliches Tor, wir kommen gleich noch zu einem außergewöhnlicheren in Führung gehen und gleichzeitig ist es irgendwie Prime Undav, so eine Bude zu machen, oder?
Absolut, ja, das ist halt das Gespür, wo der Ball hingeht, wie er da ran muss und alles, das ist ja. Das kannst du ganz schlecht antrainieren, sowas, das ist dieser Instinktfußballer. Deswegen uns Dennis Undav auch so wahnsinnig gut tut in der Mannschaft, dass man sowas auch mal hat, der auch mal so, ja, der einfach da ist, um solche Dinge zu machen und das auf einem inzwischen sehr, sehr hohen Level auch. Also nicht auf dem allerhöchsten Level, das weiß er aber auch selber, wenn du so immer wieder die Sachen mitkriegst und hey, ja, oh, Dennis Undav, sie stehen bei Kylian Mbappé, ja. Deswegen, ja. War blitzsauberes Ding. Klar beschweren die Kieler sich da über Foul, aber das war alles hinterher. Und zwar deutlich, dass sie da noch zusammenrappeln. Also es war auch kein gefährliches Spiel oder so, sondern es war den Ball komplett richtig, in dem Fall richtig gespielt und einfach in so einem Spiel ein ganz arg wichtiges, schmutziges Tor gemacht.
Ja, das mit dem schmutzigen Tor trifft es gut, weil es war einfach wichtig. Es war eine Erleichterung auch, fand ich, weil ich hatte schon die ganze Zeit so ein bisschen Schiss, dass uns das wirklich, wie das dann später beim St. Pauli-Spiel sein sollte, dass wir uns echt noch in den Arsch beißen müssen, weil wir halt so wenig Chancen haben und die wenigen dann auch nicht machen. Ja. Und also einfach gut gemacht von Dennis Undav und ganz, ganz wichtig für uns. Der VfB kam dann auch, ist besser ins Spiel, da hast du dann schon auch, fand ich, den Qualitätsunterschied irgendwann gemerkt, zwischen den Kielern und uns. Kiel wechselte dann nach 70 Minuten das erste Mal. Jonas Terkelsen und Aldin Jakupovic kamen rein. Das waren zwei frische Stürmer. Mit Davidsen ging ein Mittelfeldspieler runter. Der VfB hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewechselt. Das ist nicht ganz ungewöhnlich, aber schon bei so einem Spiel, wo es ja auch wieder nicht optimal läuft, sag ich mal, wo du sagen kannst als Trainer, okay, also ja, wir führen eine Stunde, aber so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Kannst du nachvollziehen, warum Sebastian Hoeneß nicht früher gewechselt hat. Also wie gesagt, wir sprechen schon die 70. Minute und der erste Wechsel kam dann in der 81. erst.
Wir sind bei dem Thema, wer Erfolg hat, hat Recht, oder?
Mhm.
Also,
ja, klar.
Ich tue mir wirklich schwer damit. Er wird seine Gründe haben. Für mich wirkte der ein oder andere auch schon ein bisschen platt einfach zu dem Zeitpunkt, was ja auch, denke ich, normal ist oder normal sein sollte. Vielleicht hat man auch gesagt, so ja, die, wo jetzt spielen, die sind eh schon warm und bei den Temperaturen riskieren wir lieber nichts, dass vielleicht noch einer, der schon warm ist, dann reinkommt. Aber ich kann es dir nicht erklären, keine Ahnung. Ja. Er war einfach zufrieden mit dem, was er gesehen hat. Aber dann ist die Frage, sind die, wo draußen hocken, so viel schlechter? Und oder ja, wen hättest du rausgenommen? Das ist das andere. Also schwierig.
Ja, ich meine, du hast natürlich dann auch noch, also wer ja dann noch kam, war Demirovic und Buonanno offensiv. Und du willst natürlich in so ein Spiel aufs zweite Tor gehen. Du willst dich jetzt nicht hinten reinstellen, auswärts gegen so eine Mannschaft. Und ansonsten hast du natürlich auch offensiv. Gut, Arevalo hättest du noch gehabt, aber der ist es in dem Spiel vielleicht auch nicht der, auf den du dann unbedingt setzt, dass er dann noch wirklich die entscheidenden Tore hinten raus macht. Elkanus dann in der 75. Minute schließt einmal ab und holt sich den Abpraller, der aber zur Ecke geklärt wird, aber man hatte schon das Gefühl, so ab der 70. Minute wird der VfB dann auch langsam seiner Favoritenrolle gerecht, auch wenn natürlich 1-0 immer noch eine ziemlich knappe Kiste war, oder?
Ja, Problem ist, in solchen Dingern, die werfen halt alles nach vorne und irgendwann fällt vielleicht doch noch dumm einer rein. Deswegen Deckel drauf machen, wenn du die Chance hast. Die hatten sie ja dann auch irgendwann, aber
na.
So ganz wohl war es mir noch nicht damit.
Du hast ja auch noch diese Chance von Kapralik in der 81., wo der dann völlig frei steht, nach dem Fehler im Aufbauspiel vom VfB. Also es war, ja, also du kannst halt nicht immer darauf vertrauen, dass es am Ende schon gut geht. Das hat, glaube ich, Dennis Undorf schon mal vor ein, zwei Spielen gesagt. Du musst deine Chance nutzen, weil du kannst nicht immer damit rechnen, dass du da gut aus der Nummer rauskommst. Und wenn wir gleich über das St. Pauli-Spiel reden, dann werden wir auch sehen, es ist in letzter Zeit schon vieles auch gut für uns gelaufen. Das ist dieses St. Pauli-Spiel eben mal nicht. Aber gegen Kiel ging es nochmal gut. Kiel wechselt dann nochmal, Niklas Nierf und Markus Müller kamen rein, das waren auch Offensivspieler. Führich hatte eine Chance, Harris hatte eine Chance aus der Distanz, den Nübel aber sicher hat. Und das war dann schon die 89. Minute und du fragst dich, okay, bringen wir das jetzt wirklich mit dem 1-0 über die Zeit? Oder wollen wir irgendwann mal den Deckel drauf machen? Und dann kam eins der schönsten Tore, was ich in diesem Kalenderjahr vom VfB gesehen habe. Und zwar schickt Undav auch mit einem super Auge Führich auf die Reise und Führich überrascht mich ein bisschen, auf der anderen Seite wiederum nicht, weil er jetzt besser in Form ist. Führich zieht an mit seinen schnellen Beinbewegungen, seinen markanten, ist immer ein bisschen amüsant anzusehen, wenn er dann den Roadrunner da einlegt. Und geht dann an Weiner vorbei und schiebt dann ganz überlegt aus spitzem Winkel, nachdem er am Torwart vorbeigegangen ist, ein. Spiel natürlich damit entschieden, aber wie fandst du das Tor?
Stark gemacht, also stark von Undav auch wieder da, das gesehen. Der wusste ganz genau, wo er hinspielen muss und Chris Führich wusste ganz genau, wo er hinlaufen muss. Und so muss es eigentlich laufen, so sollte es eigentlich laufen, auch wenn du perfekt abspielst. Was ich so schön fand, ist, als Führich da wirklich durch war und am 16er war, der Verteidiger von Kiel hat er angehalten. Der ist dann nicht mehr mitgerannt, weil er gesagt hat, okay, komm, vergiss es. Ist vorbei, die Sache. Deswegen, das war einfach gut. Und wir dann auch am Keeper vorbei, geil geht, schöne Füße geht, Bewegung. Das war echt stark gemacht. Also, ja, und wie du sagst, du sagst mit das schönste Tor in diesem Kalenderjahr, ich sag mit eins der schönsten Tore. Ich muss tatsächlich ein Gegentor da nennen, das Tor von Bern mit der Ecke mal halt, aber absoluter Knaller. Ja, aber ansonsten ist ein schönes Ding gewesen. Und zum Glück die Entscheidung.
Ja, und das ist dann halt auch die Qualität, die du dann hast und die du dann auch auf den Platz bringst, weil das ist ja halt genau das, worüber wir immer sprechen, dass die Mannschaft die Qualität hat, um Kiel zu schlagen, das ist ja unbestritten. Wir haben auch die Qualität, um St. Pauli zu schlagen. Du musst diese Qualität halt auf den Platz bringen. Und in dem Moment, und das ist zwar vielleicht das, wo du es am deutlichsten gesehen hast in dem Spiel, machst du das auch. Ein Pass, Führich startet genau richtig und macht ihn dann super überlegt rein, behält den Kopf oben. Also richtig, richtig gut gemacht. VfB wechselt dann nochmal, hatte ich eben schon angesprochen. Cema kam rein für Elkanus, Buonanno für Führich, Jeltsch für Stiller. Das war natürlich dann die 90+1, um ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann kommt, ich würde sagen, das Kaktus des Monats. Februar ist es auf jeden Fall. Und zwar flankt der VfB nochmal in den Strafraum rein, 90 plus 2. Demirovic legt ab in die Mitte. Und Karasor will irgendwie um den Torwart rumgehen, fällt dabei, fällt mit dem Ball auf die Hüfte, umgekehrt mit der Hüfte auf den Ball, so rum, und der Ball kullert rein. Und ich habe das gesehen und ich habe nicht verstanden, wie dieser Ball ins Tor gegangen ist. Chris, wie ging es dir?
Für mich war es einfach so ein bisschen Slapstick-mäßig. Ich habe zuerst gedacht, es ist Kema und nicht Karasor, aber völlig egal, wer es im Endeffekt war. Dann war es für mich faul vom Torhüter, weil dann habe ich gedacht, oh, jetzt gibt's noch 11 Meter und ich so, hat er jetzt eigentlich abgepfiffen, wo rollt eigentlich der Ball hin? Oh.
Oh, Tor.
Oh. Das war sehr spannend, ja.
Na, also war dann, glaube ich, auch das eine Tor zu hoch, dieses 3-0, auch wenn man sich die Leistung der Kieler anschaut. Aber auf jeden Fall sehr, sehr amüsant.
Wobei, ohne jetzt den Kielern zu nahe zu treten, sich dann nach dem Spiel hinzustellen und sagen, oh, heute hätten wir auch gewinnen können. Dazu muss man erstmal ein Tor schießen. Das ist mal eine Voraussetzung.
Der Trainer von Kiel sagt ja, damit hätten das Spiel in der Offensive verloren. Ja, stimmt natürlich insofern, dass sie ihre Chance nicht genutzt haben, aber die Tore, die du kassierst, ist halt, da hast du es halt nicht nur in der Offensive verloren, sondern halt auch ein bisschen in der Defensive. Und gut, das war es einfach glücklich für uns und glücklich für Kiel. War aber nicht entscheidend am Ende, was einfach der VfB, der abgezockter war und dann wirklich, wie wir gerade schon gesagt haben, seine Qualität auch auf den Platz gebracht hat. Wir schauen mal, was ihr zu dem Spiel gesagt habt. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Stimmen. Der FW1893 schreibt bei Plus K insgesamt schwere Kost, sehr zähes Spiel ohne viele gefährliche Aktionen. Das 1-0 von Undorf hat dazu irgendwie gepasst, dann nicht mehr wirklich zittern müssen bis zur tollen 1-0 von Führig. Und dann Atta, mal gut, dass er nicht mehr überleben konnte. Kommentar VfB unschlagbar. Genau, und der Gregor schreibt bei Plus K nicht schön, aber solche Spiele gehören zu einer erfolgreichen Pokalsaison. Gehören zu einer erfolgreichen Pokalsaison. Kann man das auch wieder subsumieren unter dem Titel Hauptsache weiter? Oder gibt es noch was du aus dem Spiel rauslesen würdest?
Ja, also es ist ja in erster Linie geht es wirklich um Hauptsache weiter im Pokal. Die ist im Endeffekt völlig wurscht, aber das war, wie es hier gerade schon drin steht, Kommentar vfb.de, unschlagbar schon im Tor. Was haben sie geschrieben hier? Atakan Karasu macht das 3-0 in der Nachspielzeit. Unser Kapitän wird im Strafraum angespielt, umkurft Kielkeeper Timo und netzt im Fallen ein.
Ja, genau. Wow. Das ist eine sehr euphemistische Beschreibung dieses Tor. Das habe ich auch gesehen. Ja, das ist nicht großartig.
Deswegen, okay. Ja. Ich würde gerne an der Stelle mal sagen, ich würde gerne auch mal ein Spiel wirklich so sehen wie die Social Media Abteilung vom VfB.
Ja. Wir hatten viele Chancen, aber mussten uns trotzdem dem FC Bayern mit 0-5 geschlagen geben. Es stimmt natürlich, Hauptsache weiter und das war letztes Jahr schon gegen Augsburg so. Da hatten wir das Viertelfinale zu Hause gegen Augsburg und die Undav, der dann irgendwann einen reinmacht, egal wie. Das ist halt dieses Spiel im Februar, es ist kalt, es ist eklig. Du bist eigentlich auch mitten im Bundesliga-Rhythmus drin und da musst du halt irgendwie noch ins Pokalfinale kommen. Und ich denke mal, ja. Es war ein dankbares Los und wir haben es aber auch gut gemacht, finde ich. Und unterm Strich steht der VfB jetzt zum dritten Mal in 4 Jahren im DFB-Pokal-Halbfinale und zum zweiten Mal erst in der Geschichte zweimal in Folge. Das letzte Mal war 96-97, als wir Pokalsieger wurden und 97-98, was vielleicht auch bedeutet, dass wir im Europapokalfinale landen, so wie 1998, nur hoffentlich mit einem besseren Ausgang. Mal schauen.
Oder wir schreiben einfach komplett neue Geschichte und gewinnen 2 Pokale oder gar nichts und rutschen noch auf Platz 9 ab.
Nein. Aber es ist eine super Überleitung zum nächsten Spiel. Du hast noch was zum Pokalspiel.
Nein, die Überleitung war gewollt zum nächsten Spiel.
Sehr gut. Gut, dann nehme ich die und wir reden jetzt über das 1-2 des VfB bei FC St. Pauli am 21. Bundesligaspieltag.
Alle knows. Blinde, die kennen da gar nichts.
Alle knows außer Fritzle. Ja. Wir schauen auch mal auf die Aufstellung und was sofort auffällt beim Blick auf die Aufstellung so rum, war, dass Jeff Chabot auf der Bank saß, der ja auch erst viele Spiele gemacht hat. Stattdessen bestand die Innenverteidigung aus Hendricks und Jeltsch. Wagnermann wieder rechts, Mittelstädt links, Stiller Karasor Doppel-6, Führig war auch wieder auf links und diesmal statt Leveling spielten dann Demirovic und Undav und auf der 10 El Canous. Fandst du es sinnvoll, in so einem Spiel Chabot rauszunehmen, also vor dem Spiel?
Da habe ich schon, ja, ist schwierig tatsächlich, ist extrem schwierig, das zu sagen, weil Jeltsch auf jeden Fall noch Spielzeit verdient hat, in meinen Augen, was der zurzeit abreißt, ist mhm. Wahnsinn. Und der, bei allem Talent und allem Dings ist Finn Jeltsch allerdings für mich noch nicht der Abwehrchef.
Mhm.
Das ist gerade tatsächlich Jeff Chabot einfach, der hat sich da reingearbeitet. Das ist ein richtiger Turm in der Schlacht da hinten. Und das hatten wir halt quasi hinten den Turm nicht, aber dafür zwei Krieger, sagen wir es mal so. Muss auch nicht unbedingt schlecht sein, wenn du die 1-zu-1-Duelle gehst und vielleicht auch, weil es wieder sehr laufintensiv werden würde mit langen Bällen und alles, ja. Ah, so ein bisschen, aber der Anführer hat mir hinten gefehlt.
Ja, na, ja. Ich meine, ja, es ist nur ein Gegentor aus dem Spiel raus gewesen, aber vielleicht wäre das, weil das auch das eine so viel dann, ich meine, über den Elfmeter sprechen wir gleich noch. Aber ja, also es ist mit Sicherheit auch nicht der Grund gewesen, warum wir verloren haben, der alleinige. Aber ich glaube, wir hätten mit Jeff Chabot ein bisschen mehr Stabilität gehabt und vielleicht auch ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Ordnung im Aufbau, weil das große Problem des VfB war nicht die Defensive per se in diesem Spiel, sondern vor allem die Offensive. Ich glaube, wir hatten einen XG-Wert, also einen Expected Goals-Wert von unter 1 und den hatten wir erst dreimal vorher, einmal bei diesem Gladbach-Spiel in der Hinrunde, diesem 1-0 und die anderen Male bei zwei sehr unsäglichen Spielen, nämlich dem 1-3 gegen Freiburg und dem 0-5 gegen die Bayern. Und ja, dass der VfB irgendwie seine Chancen nicht nutzt, ist das eine, das ist Pech, aber wenn du dir keine Chancen erarbeitest, weil A, der Gegner sehr gut verteidigt und du aber selber auch vorne wirklich nichts auf die Kette kriegst, dann hast du ein Problem in diesem Spiel zumindest. Ich möchte das jetzt noch nicht zum Trend erklären, aber dann hast du einfach ein Problem. Aber wir gehen jetzt mal ins Spiel rein. So, St. Pauli presst zu Beginn relativ hoch. Die erste Chance hat er bei der VfB. Führe ich nach einer Flanke von Mittelstädt. Und dann hat sich St. Pauli relativ schnell sehr weit zurückgezogen. Und ja, der VfB hat einfach nichts zustande gekriegt. Es gab diesen Ball von Undorf an den Außenpfosten. Nachdem Führig dann die Flanke von Wagnermann rübergelegt hat. Aber auch das war nicht wirklich gefährlich. Wie hast du die erste halbe Stunde wahrgenommen, bevor wir dann zu dieser Handelfmeter-Szene kommen oder die dann am Ende keine war? Hast du gedacht, okay, wir, so wie gegen Kiel, irgendwann schlagen wir schon zu? Oder ging es dir anders als bei dem Spiel an dem Mittwoch?
Schwierig, weil St. Pauli für mich zum einen ausgeruhter war wie als VfB, ganz klar. Ein ganz anderes Kaliber ist wie Kiel nochmal. Mhm. Und ich schon, das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon auch gesagt im Spiel mit St. Pauli, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass es kein Selbstläufer wird. Ja. Siehe da auch der Artikel, der nette Artikel vom Kicker, der ja St. Pauli wohl nochmal nominiert, mehr motiviert hat mit, ja, es geht eigentlich nur noch darum, wie hoch der VfB gewinnt. Ja Leute, und sowas, mit so einer Einstellung sollte man in so ein Spiel nicht reingehen, weil St. Pauli hat genau das, auch wieder genau das gemacht, was zu erwarten war, aber hat es eine Klasse besser gemacht als Kiel und das war für den VfB an diesem Tag einfach Gift.
Ja. Also es war ja wirklich, wie gesagt, wir haben diese Chance von unten an den Außenpfosten, aber es ging ja wirklich gar nichts. Also es ging wirklich gar nicht und so chancenlos habe ich den VfB selten gesehen, vor allem jetzt gegen so eine Mannschaft, Freiburg und die beiden sind ja dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Und wir hatten das schon, so ein Spiel, wo wir dann am Ende gegen St. Pauli verlieren und uns tot ärgern. Hatten wir schon letzte Saison, dieses 0-1 kurz vor Weihnachten, das letzte Spiel im Jahr 2024 dann. Aber da hatten wir auch die Chancen und haben sie nicht genutzt und wurden dann so ganz oldschool-mäßig bestraft dafür. Und diesmal hatten wir überhaupt keine Chancen und dann, wenn du Pech hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Nee, wie geht der Spruch? Auf jeden Fall, wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. In der 29. Minute.
Scheint sie nicht.
Genau. In der 29. Minute kriegt ein St. Pauli-Spieler einen Ball an die Hand, vergrößert dabei seine Körperfläche und es ist eigentlich ein relativ klarer Handelfmeter, aber ich habe noch keine Wiederholung gesehen, die das zweifelsfrei aufklärt. Es muss wohl außerhalb des Strafraums gewesen sein. Und was ich dann nicht verstehe, aber was dann wohl auch nochmal, ich weiß nicht mehr, wo ich das heute gelesen hatte, es muss dann wohl auch so sein, dass du dann auch keinen Freistoß geben kannst, obwohl es ein Handspiel war. Oder beziehungsweise der VAR darf dann nicht eingreifen, weil es keine Elfmeterszene war, weil es außerhalb des Strafraums war. Was mich ärgert, ist, dass sich das Brand sich nicht nochmal selber angeschaut hat.
Ja, und falls irgendjemand da draußen ist, der uns hört und genau weiß, wie diese Handregel in der Bundesliga funktioniert, glaube ich, spreche da für uns alle, wenn ich sage, herzliche Einladung hier in den Podcast, um uns das mal allen ausführlich zu erklären. Ja. Wir nehmen uns gerne dann auch 2 bis 3 Stunden mit Taktiktafel Zeit. Es gibt gerade auf Instagram gibt's ganz lustige Memes von einem, der Sachen aus der National Football League, also aus der NFL, erklärt, mit wann es abseits ist, wann es ist, und immer no. Immer wenn es so ganz, ganz logisch ist, dann kommt immer so ein no. Und deswegen so, also ja, der kriegt den Ball im Strafraum an die Hand. Ist dann 11 Meter? Ja. Nein. Also ich verstehe es einfach nicht mehr. Wirklich. Und ich habe dafür auch ein bisschen Hass abgekriegt im Internet. Ja, weil das war außerhalb. Das war nicht. Okay, ja. Kann man so oder so sehen. Der Schiedsrichter hat sich's gar nicht mehr angeguckt. Es war ein Handspiel. Punkt aus Ende. Und es war, ja, dann kommen wir wieder auf das Thema, war es von der Distanz her, oh, war es angelegt, war es nicht angelegt. Boah, wenn wir andere Trikots anhaben, mit einem Logo vom FC Bayern drauf, gibt das 11 Meter. Und zwar einen doppelten wahrscheinlich. Und vielleicht noch rote Karte dazu. Siehe jetzt Hoffenheim, die rote Karte im 11 Meter, doppelt bestraft. Und so schlimm war dieses Foul auch nicht. Also offensichtlicher geht's ja fast nicht. Ey, Leute, ganz ehrlich, lass doch die Scheiße, macht's einfach ganz, ganz klar. Ey, wenn's Hand ist, ist Hand, Punkt aus Ende. Und dann haben wir die Situation, dass die sich gegenseitig die Bälle an die Hand schießen, dann gibt's halt 15 Elfmeter, weil es machen ja dann beide Mannschaften, dann ist es halt so. Oder, aber es ist doch hart, es ist einfach nur noch lächerlich.
Also, ja, und vor allem, also wenn du sagst, der VAR kann hier nicht eingreifen, weil keine Elfmeterszene, weil außerhalb, dann muss Brandt das aber selber sehen. Also es tut mir leid, ja. Ich meine, ja gut, dass Führich später Faustball spielt, ist das eine. Aber wie viele Elfmeter? Ich meine, guck dir den Elfmeter an, den Gladbach verschossen hat gegen uns vor 2 Wochen. Ja. Oder vor 2,5 Wochen, wann das war. Das ist...
Der Unterschied ganz kurz noch zu der Führich-Sache, zu der wir nachher auch noch kommen. Ja. Welchen Vorteil hatte Führich durch das Handspiel? Welchen?
Keinen, aber da kann ich, wie gesagt, da kann ich noch nachvollziehen. Das war einfach, dass er draußen, er schießt sich selber an. Es ist dumm, ja, es ist passiert. Aber da sage ich, also ja, da ist schon, also da ändert der Ball die Richtung, du hast keinen Vorteil, aber es ist halt so.
Null, deswegen, ja,
was weiß ich. Und hier musst du aber, dann muss es Brandt selber sehen, dann kann man sich auch nicht drauf rausreden, weil du hättest ja zumindest, also du siehst, die Hand ist weg vom Körper und wenn du dieses Handspielroulette jetzt, wenn du dich jetzt mal auf diesen Roulette-Tisch legst sozusagen und sagst hier, So läuft das, dann ist das ein glasklarer Elfmeter. Und wenn es kein glasklarer Elfmeter ist, dann ist es zumindest ein glasklarer Freistoß an der Strafraumkante. Ja?
Ja. So. Und warum kann jetzt der VAR da nicht einschreiten? Da auch nicht verstanden.
Weil der, glaube ich, nur Elfmetersituation checkt. Ansonsten müsste jeden Freistoß. Aber ansonsten müsste er, glaube ich, jeden. Irgendwo, also, ja, pass auf, ansonsten müsste er, glaube ich, jeden Handfreistoß checken. Nur, dass Brandt das selber nicht sieht, das ist das, was mich nervt. Und das ist dieses, ja, okay, ich mache erstmal gar nichts, ja. Gut, bei dem Quirich, da konnte er nicht nichts machen, das war relativ offensichtlich. Und ich mache erstmal gar nichts und vielleicht werde ich ja korrigiert. So, und genau daraus resultierte das, dass er nicht pfeift und dann sagt der VR, brauchst du nicht anzugucken, ich kann auch nichts machen, weil ich habe gesehen, war außerhalb. Und trotzdem denke ich mir, geh doch hin und ja, uns nervt das alle, wenn die rausgehen und ich hätte den VR am liebsten abgeschafft und hätte am liebsten, dass die Schiedsrichter auf dem Feld wieder für sich selber denken, aber dann schaust dir doch an bei so einer knappen Geschichte. Dann soll der VR bitte sagen, also hör mal, ich glaube, es war ganz knapp außerhalb, aber schau es dir bitte selber an. Aber dann ist einmal, schauen sie sich an, dann schauen sie sich wieder nicht an. Dann, wie gesagt, am besten fand ich wirklich die Erklärung von, ich habe vergessen, wer der Schiedsrichter war, bei Bayern gegen Hoffenheim, welches Interesse sollte er dann haben zu fallen? Und dann denke ich mir, dann muss ich mal dieses, oder das wurde ja dann auch bei Twitter irgendwo gepostet, dann muss ich ja an dieses Tor denken, was uns abgepfiffen wurde, wo Führich gegen Neuer, glaube ich, war. Oder was Koulibaly, ich weiß nicht, auf jeden Fall, du erinnerst dich.
Ja, ja.
Dann denke ich mir so, Leute, also wen wollt ihr eigentlich damit verarschen? Das ist so schlecht und so uneinheitlich. Und dann, ich meine, immerhin, das wurden ja, habe ich vorhin gelesen, Daniel Schlager und noch jemand, Sascha Stegemann, müssen jetzt am nächsten Spieltag pausieren, komplett. VfB-Fans überrascht das wenig. Aber
ja, aber das ist ja auch. Also
auch diese, diese Erklärung, sagt da einfach, ihr habt einen Fehler gemacht und sagt da einfach, dass das System scheiße ist, aber das können sie halt nicht. Also, ja, ich möchte mich auch nicht so lange an dieser Sache aufhalten, aber es nervt halt, weil es einfach, es ist einfach schlecht, ja. Und ich wette mit dir, vor, ich würde sagen, haben wir das den VAR jetzt schon vor 10 Jahren, hätte der Schiedsrichter das gesehen, hätte gesagt, ja, okay, da geht halt die Hand raus und hätte gepfiffen. Ja, so. Und dann wäre es halt entweder Freistoß oder Elfmeter gewesen, aber ich hätte mit beiden leben können. Und wenn er sagt, das war knapp außerhalb und ich gucke mir hinter dem Fernseher an, das ist aber auf der Linie, dann ist es halt so. Das ist das, was du halt dann mit dem menschlichen Auge wahrnehmen kannst. Aber na gut. Ja, egal.
Wobei, VAR, ich finde es nicht so schlecht. Er kann den Fußball durchaus gerechter machen, wenn man ihn richtig einsetzt. Immer wieder an dem Thema. Aber das, ja, es gibt einfach Sachen bei uns im Fußball hier, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann. Da gehört die Handregelung dazu, da gehört der VAR dazu. Es ist einfach so ganz beschissen umgesetzt. Ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt hier, ja, die Schiedsrichter, hey, das sind auch Menschen. Hey, da stecken auch Personen dahinter, die sich da bestimmt auch die Vorwürfe machen. Außer halt der Schiedsrichter hier gegen Bern, der halt, ja, seinen Wettschein 3-2 gesagt hat, deswegen hat man da mal abgepfiffen. Deswegen, mir tut es für die Schiedsrichter dann leid, weil ich jetzt mal den wohlwollendsten Grund annehme, dass da keiner absichtlich Scheiße pfeift.
Ja, nee, natürlich nicht.
Hinter Tor hoch, zeig mir das nochmal.
Ja, das war aber Sascha Stegemann.
Ja, ne, ich sage, pass auf. Es ist, ich verstehe es teilweise einfach nicht. Und dass wir da es auch nicht als Liga oder dass es der Verband da nicht hinkriegt, das noch zu professionalisieren. Es ist schwierig, Schiedsrichter zu kriegen. Das alles macht es nicht einfacher, wenn wir auch noch immer drauf rumhacken. Ich finde allerdings trotzdem, wenn jemand Scheiße baut, kann man das auch mal ansprechen. Vor allem, wenn man so im Fokus ist. Ist einfach... Oh.
Übrigens fast die gleiche Szene, das ist gerade bei Bayern gegen Leipzig passiert. Foul kurz vorm Strafraum. VAR guckt sich das an, aber ich glaube, er guckt sich nicht selber an. Mir wird im Hintergrund gecheckt. Und weil es außerhalb des Strafraums war, kriegt Leipzig auch keinen Freistoß. Weil, ja, es ist einfach, ja, okay. Gut. Dann kam der VfB immer mehr ins Hintertreffen, muss dann mehrere Schüsse in höchster Not klären. Da sind wir alle einmal quer durch den Strafraum gegrätscht, bevor dann St. Pauli auf der linken Seite, also von uns aus gesehen auf der rechten Seite, einen Einwurf hat. Und der St. Pauli-Spieler mit einem Pass gleich 3 VfB-Spieler aushebelt oder wie man früher gesagt hat, packt, mit dieser Packing-Statistik. Karasor, Wagnermann und Jelsch lassen sich alle überspielen, dann kommt der Ball in die Mitte zu Saliakas. Sinani heißt er, glaube ich, genau, lässt den Ball durch und Saliakas steht sehr, sehr frei, macht es 1-0 und schade, dass Andreas heute nicht dabei ist, denn ihr wisst es natürlich, Saliakas ausgebildet bei Olympiakos Piräus. Das habe ich halt nicht verstanden und das ist das auch, was mich wirklich, also wenn du schon vorne dir nichts einfällt, dann kannst du dir nicht solche Dinge erlauben und das war einfach richtig dumm verteidigt. Du lässt fast viel zu viele Leute auf der Seite, die sich ausspielen lassen und dann fehlst in der Mitte und also wie aus einem Einwurf du so freistehen kannst, das verstehe ich nicht und es ist ja nicht so, als ob St. Pauli uns das da an die Wand gespielt hätte, also ja.
Nein, absolut.
Wie ist dein Blick aufs Tor?
Dumm. Geschlafen, nicht ganz bei der Sache. Da nehme ich aber tatsächlich ein bisschen unseren in dem Fall Führungsspieler Kara so ein bisschen noch mehr in die Pflicht. Mhm. Jelsch hat, ja, sieht auch nicht gut. Das sieht eigentlich keiner gut aus, dass es dann über Dingsen, dass es über die Wagnermann-Seite läuft. sei es drum, es lag nicht an Joscha Wagnermann. Es war einfach, ja. Sie haben sich einfach da abkochen lassen. Ganz einfache Sache. Ja. St. Pauli hat das gemacht, was sie machen sollten und das haben sie perfekt umgesetzt.
Und da frage ich mich ja dann halt, ob die Zuordnung da ein bisschen gefehlt hat. Und ob da ein Abwehr-Jeff gefehlt hat, der da hinten den Laden, der da den Laden zusammenhält, weil das war einfach nur unkoordiniert. Ja, und dann ist natürlich St. Pauli, und ich meine, ich weiß auch selber nicht in Hamburg vor Ort, aber es ist klar, mit sowas zündest du halt das Stadion an. St. Pauli war vorletzter, glaube ich, vor dem Spiel. Für die geht es um Klassenhalt, die wollen auch ein drittes Jahr in Folge Bundesliga spielen. Und dann kannst du sowas, da kannst du sowas nicht erlauben. Auch danach war St. Pauli weiter gefährlich und irgendwie retteten wir uns dann in die Halbzeitpause. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, okay, du hast dich ja langsam dran gewöhnt, dein VfB dreht die Spiele immer noch irgendwie. Und ich habe gedacht, okay, na komm, ein bisschen werden wir uns steigern und dann drehen wir das noch. Wäre nicht das erste Mal. Warst du ähnlich zuversichtlich zur Halbzeit wie ich?
Ich sag's mal so, ich fand schon zur Pause eigentlich, dass das die Führung für St. Pauli gar nicht mal so unverdient ist.
Mhm.
Ich hab's auf Blue Sky, ich hab's nämlich gerade für mich nochmal rekapituliert, da habe ich auch geschrieben, 1-0 zur Pause ist folgerichtig, Taktik geht bislang nicht auf, Stiller hat keinen Zugriff aufs Spiel. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass der völlig untergetaucht war. Und Demirovic konnte ja vorne machen, was er wollte. Der hat einfach keine Bälle bekommen. Das ist halt, wenn du deinen Stürmer da verhungern lässt und der wieder nach hinten alles machen muss oder hinten mit aushelfen muss, dann weißt du, was Sache ist. Ich habe es gehofft, dass es nochmal drehen können oder dass wir auf jeden Fall nochmal einen Gang hochschalten können. Weil, wie wir es auch schon gesagt haben, wenn du oben dabei bleiben willst, musst du diese Spiele gewinnen.
Ja, und ich meine, wir kommen ja auf Stiller, genau, über Stiller müssen wir sprechen, wir müssen auch über Elkanus sprechen, der zur Pause dann schon ausgewechselt wurde für Leveling. Und auch das, also ich meine, wir müssen jetzt nicht auf den Kicker-Artikel, zum Glück Kicker Plus, da muss das nicht jeder lesen, weil, sorry, also ich mag den George, aber also wie man aus einer Formkrise oder aus einer vielleicht auch Überspieltheit dann gleich machen kann, dass Stolz ein bittersüßer Giftstoff ist, wo ich mir denke, also nee, sorry, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Bilal Elkanus sich jetzt nach der Hinrunde für den Größten gehalten hat.
Ja.
Ich bin nicht so nah dran wie George, aber also das war mir ein bisschen drüber. Aber nichtsdestotrotz, also er wird zur Halbzeit ausgewechselt und das ist was Sebastian Hoeneß sehr, sehr selten macht. Und das war schon so Fingerzeig und wir hatten das ja schon mal so ein Fingerzeig, als wir, glaube ich, bei irgendeinem Spiel zur 50. Minute dreifach gewechselt haben. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war. Es ist auf jeden Fall ein Fingerzeig, dass Sebastian Hoeneß unzufrieden war mit der Leistung, das hat er ja auch hinterher gesagt und auch Stiller. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das, was den Unterschied gemacht hat in diesem Spiel, dass unsere Unterschiedsspieler nicht die Leistung auf Platz gebracht haben, weil ich glaube, ein Elkanus und ein Stiller in Topform hätten auch diese Abwehr knacken können von St. Pauli mit ihrer Kreativität und das konnten sie beide nicht in diesem Spiel.
Nee, nicht unbedingt, nee. Aber da ist sich jetzt auf Elkanus einzuschießen, wahrscheinlich ist jetzt Bilal Elkanus der offizielle Nachfolger von Enzo Mio für den einen oder anderen Kicker-Journalisten. Hat aber auch das so ein bisschen wiedergespiegelt, was ich bei Elkanus zuletzt ja gesagt habe. Der will zu viel. Dann wird's halt irgendwann verkrampfst du, dann bist du im Kopf nicht so ganz fit. Deswegen finde ich super schade, weil für mich einer der Cheatcodes eigentlich, wenn der richtig, richtig heiß läuft, der kann alles am Ball. Ich fand es aber heute auch so lustig, da gab's diesen, bei Dings vom VfB, von Social Media, so, oh, wir haben heute Bilal Elkanus im Training angeschaut und blablabla. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Kicker verlinken soll und sagen soll, er trainiert auch schon alleine, er ist komplett isoliert von der Mannschaft. Und er guckt so bittersüß und ach.
Und das trifft ja auch auf das ganze Spiel. Ja, das trifft ja auch auf das ganze Spiel zu. Kirche im Dorf, aber wie gesagt, also vielleicht hilft es auch Elkanus jetzt mal und anderen auch, dass wir jetzt mal eine Woche trainieren können mit den Regenerationsphasen, die auch dazugehören, wenn du eine volle Trainingswoche hast und nicht quasi deine Vorbereitung aufs nächste Spiel aus Regeneration und einem Trainingstag besteht. Wo dann ja auch einfach Automatismen vielleicht dann ein bisschen dir abhanden kommen, wenn du dann auch nicht spielst. Auf jeden Fall hatte dann der VfB eigentlich fast die beste Chance in diesem Spiel. In der 50. Minute, als Zwigala den Ball an den eigenen Pfosten schoss, Und in der 55. Minute, wir haben es schon, da wolltest du noch was zu dem Fast-Eigentor sagen?
Nein, es hätte aber gepasst.
Ja. Und in der 55. Minute kommt die Szene, über die wir schon gesprochen haben. Der VfB will den Ball eigentlich aus dem Strafraum rausklären. Ich glaube, Demirovic ist es, der den Ball dann zur Seite rausköpft. Führig will den Ball aufnehmen und ihm springt der Ball dann an den Arm, weil er irgendwie, ist einfach dumm gelaufen. Und wenn die Handspielregel so ist, wie sie ist, dann ist es so. Unabsichtlich gibt es nicht mehr. Also früher hätte man gesagt, okay, dumm gelaufen, aber er hat davon keinen Vorteil, er kontrolliert den dadurch nicht, weißt du, wenn du den so nach unten schlägst und dadurch irgendwie den Ball unter Kontrolle kriegst, ist das ja das eine. Aber das war ja, irgendwann hat es, glaube ich, geschrieben, Faustball, der geht ja sonst wohin. Früher hätte es dafür halt keinen Handelfmeter gegeben, hat gesagt, ja, dumm gelaufen, aber der hat daraus keinen Vorteil, der verliert da dann eher. Also wenn du so auf den Ball haust, dann springt er dir eher noch ins Tor aus und du provozierst oder produzierst eine Ecke. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, und wie war das, was Führig nach dem Spiel gesagt hat? Der Schiedsrichter hat gemeint, das sah so katastrophal aus auf den Bildern. Naja, meine Leute. Also.
Und auch das hat er sich aber nicht angeschaut. Ja.
Ja, weil das hat er wohl durchgesagt bekommen. Wahrscheinlich haben die sich noch totgelacht und gesagt, guck mal, wie dumm. Also, nee, auch, hat mich geärgert, weil komplett unnötig. Ja.
Es killt ja halt das Spiel.
Ja. Genau.
Ja. Ja, und ich meine, Führig, fand es auch interessant, dass Führig dann hinterher meinte, dass dann Brandt ihm, als er ihn gefragt hat, wie denn die Handspielregel lauten würde, ihm auch keine Antwort geben konnte, so richtig, was mich auch wenig überrascht. Ja. Ja, dann stand es da nun die gute Phase des VfB.
Keine Antwort geben kann, auch großer.
Ja. Die gute Phase des VfB war damit dann hin, nach der Halbzeit. Es gab eine gelbe Karte für Undav, nach dem Foul an Ando. Das war übrigens die vierte für Dennis Undav. Wir haben jetzt noch einen breiten Kader und genügend Spiele, sollte man auch im Hinterkopf behalten. Aber kurz darauf hat er nochmal eine Chance, wo er den Ball dann nach einem guten Pass von Demirovic, übrigens Demirovic auch, ne, wegen der ganzen Demirovic-Hate, er hat auch das Tor von Karasor vorbereitet in der im Kiel-Spiel und auch hier spielt er, finde ich, einen guten Pass. Und dann habe ich mir gefragt, muss Dennis den lupfen? Oder Torwart ist relativ weit draußen. Hättest du es lieber, dass er es anders gemacht hätte? Oder sagst du, es ging nicht anders aus der Situation?
Er muss ihn einfach reinmachen. Punkt aus Ende. Aber das ist halt, das war wahrscheinlich zu einfach, deswegen.
Ja, also ich meine, manchmal denkst du halt, warum machst du die nicht flach rein? Und dann siehst du aber, okay, es gibt in der Situation, weil der Torwart schon so weit draußen ist, ist ein Lupfer einfach die beste Möglichkeit, weil halt dann auch schon der Winkel oder der Weg zum Tor schon so verkürzt ist. Aber es passt so ein bisschen zu dem ganzen Spiel, zu dem ganzen Nachmittag. Sands von St. Pauli köpfte nochmal drüber in der 63. VfB wechselte, Asignon kam rein für Wagnumann und Buonanni für Führig. Ja, das sind jetzt auch nicht die Wechsel in der 69., also unabhängig vom Zeitpunkt, wo ich mir sage, die bringen jetzt nochmal den durchschlagenden Erfolg. Das war dann, wäre dann halt eher Lewin gewesen, der dann aber zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen drauf war. Gelbe Karte für Demirovic in der 72. Minute und ja, der VfB, und dann schwand dann auch irgendwann meine Hoffnung, VfB kam einfach nicht mehr durch, ganz im Gegenteil, Nübel muss dann einen Konter von Kars in der 83. Minute mit dem Gesicht klären. Das war auch, ich habe zuerst gedacht, er haut ihn zur Seite weg und dann sehe ich aber in der Zeitlupe, er kriegt ihn halt voll ins Gesicht. Ja, aber auch da war irgendwie schon so klar, das wird heute schwierig, wenn du dann in der 83. Minute dann noch es schon fast 3-0 steht. Dann wechselt der VfB nochmal.
Kriegst du halt auch mal einen Ball ins Gesicht, also das ist halt.
Naja. Ja, aber ich meine, die Chance war ja schon gut. Und da hast du schon gesehen, okay, das wird jetzt extrem schwer, einfach hier noch mal zurückzukommen. Arevalo kam rein, pardon, für Demirovic und Cema für Karasor in der 85. Ja, Demirovic haben wir schon gesprochen, da kamen einfach keine Bälle an. Also ich habe den, glaube ich, nicht kein einziges Mal gesehen, außer jetzt bei dem Pass auf Undav. Was aber auch daran liegt, einfach, dass da einfach nichts kam vorne, dass auch Führig und El Canus und auch Stiller einfach und Undav vielleicht auch ein bisschen dass die auch einfach keinen Ball in den Strafraum gebracht haben, richtig. Ja, das Schönste fand ich dann diese Chance von Buana Nina, 89. Minute.
Aber hey, Moment, also ja, der Ball fliegt wo ganz anders hin, aber er hat es wenigstens probiert. Er nimmt es.
Das stimmt. Also, das stimmt.
Na, und das muss man vielleicht, und nicht auch nochmal, wir beschweren uns die ganze Zeit drüber, dass die den Abschluss nicht suchen,
naja,
sondern dann nochmal querlegen und nochmal, also wenn er den angenommen hätte und nochmal quergelegt, hätten wir uns wahrscheinlich auch aufgeregt.
Deswegen, ja, das stimmt.
Ich fand, er hat es probiert, er trifft ihn halt leider nicht so, wie er ihn hätte auch treffen können.
Ja. Ja, aber es, wie gesagt, es passte alles zu diesem Spiel. Und immerhin ging es aber nicht zu null aus, denn in der 90. Minute wird zuerst Schimas Schuss geblockt, dann der Schuss von Arevalo. Und der macht es dann aber geschickt, sieht nämlich, dass links Jamie Leveling frei steht, legt den Ball nochmal rüber, Leveling schlägt nochmal einen Haken und ja, macht ihn dann rein. Zum einen natürlich einfach schön gemacht, also ist klar, das Tor ist jetzt im Nachhinein nichts wert, außer das war 1-2 statt 0-2 verloren haben und vielleicht was für die Tordifferenz noch ein bisschen gemacht haben. Aber einer ist natürlich gut gemacht von Jamie und auch der erste Assist von Arevalo, der, finde ich, in der kurzen Zeit, die er gespielt hat, mir ziemlich gut gefallen hat. Wesentlich besser als bei seinem ersten Auftritt, da war noch ein bisschen blass, aber also ich fand ihn in dem Spiel gut. Wie ging es dir mit Arevalo?
Ja, er hat jetzt nicht den großen Unterschied mehr gemacht, aber war jetzt nicht auch irgendwie, dass man sagen kann, um Gottes Willen, das haben wir da. was läuft da für eine rum? Deswegen, nee, könnte für die Zukunft ein sehr, sehr spannender Mann werden.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir mal, was unsere Hörer und Hörer gesagt haben, weil danach passierte nichts mehr. St. Pauli wechselte nochmal, Saliakas traf nochmal, aber war zum Glück im Abseits. Wäre auch dann, hätte auch am Ergebnis oder so an den Punkten nichts mehr geändert. Der FE1893 schreibt, das war von vorne bis hinten nichts, vorne keine Durchschlagskraft, hinten anfällig, beide Gegentore waren vermeidbar, dennoch ein verdienter Sieg von St. Pauli. Sie haben es gut gemacht, kann passieren, nächste Woche gegen Köln ausbügeln, dann passt es wieder. Arevalo hatte gut Aktion. Das mit dem verdienten Sieg finde ich so ein bisschen, ja, die haben viel investiert und haben sich reingehangen. Ich finde aber auch, der Sieg war ein bisschen ein Geschenk des VfB, weil das eine ist, dass St. Pauli gut verteidigt, das andere ist, dass wir halt auch einfach nicht da waren und nicht unsere Leistung auf den Platz gebracht haben, weil das, wenn wir das machen und wenn, hatte ich schon gesagt, unsere Unterschiedsspieler auch wirklich den Unterschied machen, dann kannst du auch so einen tiefstehenden Block knacken, meiner Meinung nach.
Ja, da möchte ich dir das tatsächlich widersprechen, mal. Weil ich würde auch sagen, dass es durchaus wirklich ein verdienter Sieg für St. Pauli war, weil deren Taktik ging komplett auf. Die haben sich das erarbeitet, das erkämpft und haben das auf den Platz gebracht, was sie auf den Platz bringen können, was sie auf den Platz bringen müssen, weil Abstiegskampf, das sind unsere Jungs, glaube ich, nicht mehr so gewohnt. Und von dem her, wenn du den auch siehst, auch da wieder von der Einzelklasse, glaube ich, ist der VfB besser besetzt als St. Pauli. Und deswegen hat in dem Fall die taktisch bessere oder taktisch klügere spielende Mannschaft in meinen Augen verdient gewonnen.
Ja, oder zumindest die Mannschaft,
auch wenn es mich ärgert wie Sau. Also.
Ja, klar. Oder zumindest die Mannschaft, die das auf den Platz gebracht hat, was sie kann. Ja? Und wir können mehr und haben das aber halt nicht auf den Platz gebracht. Und das ist halt ärgerlich. Wir kommen gleich nochmal auf die Tabelle. Der Okla Kolper auf Fußball schreibt, natürlich kann man mal verlieren, aber der Matchplan von St. Pauli war wirklich sehr simpel. Und es ist erschreckend, dass wir da weder spielerisch noch emotional besonders viel entgegenzusetzen hatten. Nicht mehr das Tor hat Energien freigesetzt. Na gut, kam natürlich auch sehr spät, sagt er. Ja, es war simpel, aber es war effektiv, was St. Pauli gemacht hat. Und ja, also wirklich wir hatten das ja schon ein paar Mal, dieses, dass wir es nicht schaffen, dann irgendwie mutiger nach vorne zu spielen oder auch mal versuchen, dann halt nicht nur irgendwie die Lücken zu finden, indem wir den Ball zehnmal hin und her spielen und dabei die Genauigkeit vermissen, sondern einfach auch mal ins Risiko gehen, mal einen gefährlichen Pass spielen und wenn der dann schief geht, dann aber auch da zu sein und sich den Ball zurückzuerobern. Und das, ich glaube, da hat die Mannschaft gerade so ein bisschen Angst vor, dass sie diese Balance nicht hinkriegt und dass er sich ein Kontertor einfängt. Und wir hatten das ja schon gegen Frankfurt beispielsweise, dieses völlig unnötige 2-2, wo wir uns ja auch am Auskontern lassen. Und nee, das, Moment, war es das? Doch, es war das 2-2, glaube ich. Dann, ja. Und von dieser Angst muss ich die Mannschaft ein bisschen befreien, weil ich meine, wir spielen es gegen viele so Mannschaften, die hinten drin stehen. Heidenheim wird hinten drin stehen, Köln weiß ich nicht, Celtic auswärts könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem wie das Hinspiel ausgeht, dass die dann in Stuttgart auch versuchen, uns auszukontern.
Ja gut, aber ja. Je nachdem wie das Hinspiel ausgeht, na vielen Dank, wenn die sich im Rückspiel hinten reinstellen, dann lief das Hinspiel nicht so gut.
Ey, ja, das eben. Ja, genau, aber also ich wollte nur sagen, dass da musst du halt schauen, dass du da einfach durchkommst und das kannst du halt nicht mit Querpässen, aber das haben wir schon ein paar Mal auch diskutiert, ja, die letzten Wochen. Der Jogi Jeckel, genau, da hatte ich es gefragt, war das wirklich ein Elfer für uns oder einfach außerhalb? Und der FE1890 schreibt, ich glaube, das war außerhalb, aber eine gute Freistoßposition wäre es schon gewesen. Gut, das haben wir schon diskutiert. Der Manu schreibt, ja, heute war das Spiel, was man schon lange befürchten musste, das war einfach schlecht, kann passieren, aber ist halt ärgerlich und unnötig. Naja, munter putzen, nächste Woche geht's weiter. Der Atta auf Twitter auch schreibt, Komfort. Die Paulianer haben ihre Hausaufgaben gemacht, unsere Stürmer egalisiert. Glückwunsch an der Stelle, denn unseren sei es hoffentlich eine Lehre. Du musst jeden Gegner ernst nehmen. Bin trotzdem stolz auf unsere Jungs und dankbar auch, dass wir Hoeneß haben. Und der Shy Guy 0905 sagt auf Instagram, Schiri hat nur gegen uns gepfiffen. Und der Endgame sagt, Bemühungen waren da, aber nichts Gefährliches, Zählbares entstanden. Wir hatten vorhin schon ein bisschen über die emotionale Müdigkeit gesprochen oder die mentale Müdigkeit. Die Spieler haben ja nach dem Spiel gesagt, nee, das hat nicht, oder Demirovic war es, glaube ich, hat gesagt, nee, das hat jetzt nichts mit den 4 englischen Wochen in Folge, die wir es zu tun, hintereinander hatten, zu tun, was sie natürlich ehrt. St. Pauli hat natürlich auch am Dienstag gegen Leverkusen im Pokal gespielt. Wie siehst du es? Meinst du, ist das einfach die Erschöpfung nach 4 englischen Wochen gewesen? Oder gibt es andere Gründe für diese Niederlage?
Kopffrische. Fertig. Es war nach meiner Auffassung hat da einfach genau das gefehlt. Es hat diese Frische gefehlt, um da diesen Kampf auch wirklich anzunehmen. Vielleicht hat auch dann ein Stück weit wirklich die Kraft gefehlt, um diesen Kampf völlig anzunehmen. Und dann kommt halt sowas bei rum, dass manche Spiele gewinnst du dann noch vielleicht glücklich oder ringst dann den Gegner doch noch nieder oder hast eben diese eine Chance, wie jetzt gegen Freiburg als Beispiel mit Demirovic, wie er das Ding da rein sammelt. Also zum Thema schönste Tore, ne? Ja. deswegen, ja, es gibt so Tage, jetzt alles zu verteufeln und alles zu dingsen, oh Gott, Leute. Also.
Nee, und ich glaube, dass
klar, Abstieg ist immer.
Ja. Ich glaube, Twitter kann man da ignorieren, weil da ist natürlich dann jedes Spiel schon wieder. Da ist dann natürlich jedes Spiel schon wieder ein Trend oder jede einzelne Sache ist gleich wieder ein Trend. Nee. Also,
ja, und Hoeneß erreicht die Mannschaft nicht mehr und wurde entschlüsselt, das System. Und,
ja. Ich meine, wir haben jetzt 21 Ligaspiele gespielt, davon haben wir lediglich 6 verloren. Und ich sag mal, 2 rechne ich raus, weil da die Mannschaft einfach noch nicht mit dem Kopf richtig da war zu Saisonbeginn. Das Union und das Freiburg-Spiel. Bayern war nicht überraschend, aber in der Höhe ärgerlich. HSV war unnötig. Ja. Leipzig kann passieren. Sollte nicht passieren, aber kann. Also die waren einfach sehr gut an dem Tag und wir nicht ganz so gut. Ja, und jetzt halt St. Pauli. Also was ich daraus mitnehme ist, Auswärtsspiele in Hamburg sind scheiße.
Ja.
aber wenn man das auch mal einordnet, dann ist das halt was, du wirst nicht, also wir gehören nicht zu den Mannschaften, denen das nur 1-2 Mal in der Saison passiert, dass sie nicht da sind. Uns passiert das ein bisschen häufiger, deswegen stehen wir, kämpfen wir um jetzt Plätze 4 oder 5 und nicht um die Plätze 1 oder 2. Aber das dürfte uns jetzt auch nicht überraschen, weil ich glaube, niemand hat vor der Saison damit gerechnet, dass wir jetzt die Bayern angreifen. Und nö. Also.
Doch, haben wir nicht ausgerechnet, dass wir bei Bayern einbrechen wird und dann spielen wir mit
Frankfurt. Ja, ich weiß, ich lag was. Das kam von mir und ich glaube, ich lag ein bisschen daneben, was angeht. Vor allem bei Frankfurt.
Ohne dass wir uns jetzt über Frankfurt.
Keine Häme, Herr Hemmen. Boah, das ziehen wir bis zum letzten Spieltag durch. genau, der Atta. Athanasios 01 auf Twitter hat auch nochmal eine Hörerfrage uns gestellt. Er meint auch, ich glaube, man sollte nicht so viel über Führers Aussetzer sprechen oder gar die Schiri-Leistung auch nicht, warum nicht mehr rotiert wurde. Da weiß Sebastian Hoeneß mehr als wir. Ich frage mich nur, ob St. Pauli komplett unterschätzt wurde. Ansonsten passt sowas und das passiert sowas und man soll das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Genau. Also, ja, ich glaube nicht, dass man sie unterschätzt hat. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft irgendjemanden unterschätzt. Vielleicht hat man Bern ein bisschen unterschätzt nach dem 2-0 und weil man gedacht hat, okay, das haben wir in der Tasche. Aber ich glaube, dass, ja, wir haben es ja schon diskutiert. Die Mannschaft hat es einfach nicht, es hat einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, mentale, körperliche Frische, die gefehlt hat. Ja, es gibt so Spiele und ich glaube, damit können wir es auch dann bewenden lassen, weil das hatten wir auch schon in der Vizemeistersaison. Da haben wir 5 Spiele am Stück gewonnen und hatten halt einen Aussetzer und danach haben wir wieder 5 Spiele am Stück gewonnen. Und ich glaube, es ist selten jetzt auch gewesen in der Zeit unter Sebastian Hoeneß. Gut, wir haben jetzt in der vergangenen Rückrunde hatten wir eine Negativserie, aber wenn wir gut drauf waren, dann haben wir eigentlich selten mal 2 Spiele in Folge wirklich verloren. Ich glaube, in der letzten Rückrunde war das mal der Fall. Aber auch jetzt in dieser Saison, da hast du halt gegen Köln und gegen Hamburg und gegen die Bayern verloren hintereinander und du bist trotzdem wieder davon zurückgekommen. Und genau.
Ja. Der Neckar, der wird weiterfließen.
Genau. Und das ist auch gute Überleitung zu unserem Blick auf die Tabelle. Blick ist auch auf den nächsten Gegner. VfB ist jetzt dadurch, dass Leipzig irgendwie dann auch noch gegen Köln gewonnen hat am Sonntag, auch ein bisschen zweifelhaft. Ist der VfB jetzt aktuell 5. mit 39 Punkten. Die 40 Punkte haben wir also noch nicht voll. 12 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 38-28 Tore. Wir stehen jetzt wieder 9 Punkte hinter Dortmund. 3 hinter Hoffenheim, die ja verloren haben und einen Elfmeter nicht bekommen haben, wie wir alle wissen. Beziehungsweise einen Elfmeter gegen sich bekommen haben, vielmehr.
Mit roter Karte.
Also mit roter Karte, genau.
Ich hab's da wirklich nicht mit Hoffenheim. Ne? Aber
ja.
Das ist schon lächerlich gewesen.
Naja. Also, könnte man eine eigene Podcast-Folge so auf den Punkt gleich mit Leipzig, die jetzt nur eine etwas bessere Tordifferenz haben als wir, aber weiterhin 3 Punkte vor Leverkusen, die ein Spiel weniger haben, also auch da sieht es noch gut aus, also Leverkusen auf Platz 6 und wir sind weiter 9 Punkte vor Freiburg auf Platz 7. Man sollte dieses Ergebnis nicht zur Serie werden lassen, aber diese eine Niederlage gegen St. Pauli hat tabellarisch nicht viel kaputt gemacht. Es wäre natürlich interessant gewesen zu sehen, wenn wir 3 Punkte mehr hätten, dann wären wir nämlich punktgleich mit Hoffenheim und 3 Punkte vor Leipzig und 6 vor Leverkusen, aber so ist es halt nicht und da ist tabellarisch noch nicht viel passiert. Gegen wen wir im Pokalspiel erfahren wir nicht an diesem Wochenende. Wir haben ja schon 2 von 3 möglichen Gegner haben wir ja schon. Kennen wir ja schon Leverkusen, die sich gegen St. Pauli durchgesetzt haben. Freiburg, die gestern Abend mit Flo Müller im Tor im Elfmeterschießen in Berlin bei Hertha gewonnen haben. Da habe ich auch gedacht, als ich gesehen habe, dass Flo Müller im Tor steht, dachte ich, okay, easy für Hertha. und dann schießt er ein, ich weiß nicht, wer das war. Also da schießt er so einen beschissenen Elfmeter, dass selbst Flo Müller nicht anders konnte, als den zu halten. Und jetzt steht Freiburg halt wieder im Halbfinale und bei Bayern gegen Leipzig steht es 0-0 gerade noch zur Halbzeit. Und wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Am 22. Februar wird gelost. Chris, Heimspiel auf jeden Fall, oder? Sehr gut.
Ja, aber wir wissen auch, wie es passieren wird. Also wir spielen auf jeden Fall gegen Bayern, weil wir ja die Woche drauf in der Liga gegen Bayern spielen.
Oder davor, ja, genau. Naja.
Davor irgendwie sowas. Also es wird auf jeden Fall der Doubleheader gegen Bayern geben. Und ich gehe davon aus, dass wir auswärts zu den Bayern dürfen.
Ja. Ich hoffe nicht.
Ja. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Ich bin mir da relativ sicher.
Gut.
Ich habe auch keine Ahnung von Fußball. Ich bin VfB-Fan, also von dem her.
Schauen wir mal, am 22. ist mehr, es nervt mich ein bisschen, dass wir jetzt noch mal eine Woche länger warten müssen mit der Auslosung, aber gut, das Halbfinale wird dann gespielt am 21. und 22. April, man hatte noch genügend Zeit, um die Reise, wenn sie notwendig ist, zu planen. In der Liga geht es erstmal jetzt am Samstagabend gegen Köln, das Topspiel hatten wir schon gesagt, dann spielen wir bei Celtic nächste Woche Donnerstag, dann sonntagsabends in Heidenheim und dann daheim gegen Celtic. Und was ich mitbekommen habe, verhandeln die Vereine wohl, ich weiß nicht, ob die Verhandlungen schon abgeschlossen sind, über ein größeres Gästekontingent, weil wir kennen das noch von der Europameisterschaft, die Schotten relativ zahlreich nach Stuttgart kommen wollen und gleichzeitig die VfB-Fans auch relativ zahlreich nach Schottland kommen wollen. Es gibt wohl auch mittlerweile einen offenen Verkauf bei Celtic. Interessanterweise kann man sich dann aber nur Karten kaufen, wenn man sich im Celtic-Shop vor dem 27.01. registriert hat. Und das heißt damit, bevor man wusste, dass wir gegen Celtic spielen. Das ist natürlich geschickt gemacht. Aber mal schauen. wie das wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die beiden Spiele und wir werden dann nächste Woche nochmal ausführlich über Celtic sprechen. Jetzt blicken wir erstmal auf Köln. Die sind aktuell Zehnter in der Liga mit 25 Punkten, 6 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen, 30 zu 34 Tore. Und ich hätte gedacht, dass es besser aussieht, aber die stehen nur 4 Punkte von dem Relegationsplatz. Also das ist alles sehr, sehr eng da unten. Wenn du auf Platz 10 nur 4 Punkte auf Platz 16 hast, haben schon 10 Spiele verloren. Das sind die meisten Niederlagen der ersten 12 Mannschaften. Sehr wechselhafte Ergebnisse über das 1-2 gegen Leipzig am Wochenende haben wir schon gesprochen. Dann haben sie gegen Wolfsburg 1-0 gewonnen, in Freiburg 1-2 verloren, 2-1 gegen Mainz gewonnen, nur 2-2 in Heidenheim gespielt. Also so richtig überzeugend wirken diese Ergebnisse irgendwie nicht, weil das sind irgendwie erwartbare Niederlagen gegen Leipzig oder gegen Freiburg und einigermaßen erwartbare Siege gegen Wolfsburg, die wirklich, also das, die sind ja komplett Katastrophe.
Dass Wolfsburg noch über dem Strich steht, ist aber auch so ein
Wunder. Ja. Ja, und Mainz, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, als die noch nicht so im Aufwand waren wie jetzt, in Heidenheim 2-2, also, weiß ich nicht, überzeugt mich nicht so richtig, auch wenn wir natürlich trotzdem deswegen diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. Der Topscorer ist natürlich klar in aller Munde, Said El Mala mit 7 Toren, hat auch die meisten Scorerpunkte, hat aber interessanterweise zuletzt nur Kurzeinsätze bekommen von Lukas Krasniok. Ja, wie blickst du auf ihn? Meinst du, der ist, die werden den echt los im Sommer, weil sie ihn nicht einsetzen? Also nicht, weil ihn sonst keiner holt, sondern dass er dann schon nach einem Jahr keine Lust mehr hat auf Kurzeinsätze. Weil ansonsten sehe ich es bei Köln auch gut. Da war es noch Jakub Kaminski, der auch 5 Tore geschossen hat und auch noch für Minsk spielt. Ansonsten sehe ich jetzt niemanden, wo ich sage, oh, da müssen wir aufpassen, so richtig. Aber ja. Ja. Wie blickst du auf den jungen Herrn El Mala?
Junge Spieler werden gerne mal hochgehypt. Ich darf da mal erinnern, jetzt zum Beispiel an Jan-Fiete Arp, ne, wer nun noch
ja.
Der so großartig ja war und dann zu den Bayern ging und der spielt jetzt, glaube ich, in Dänemark, ne?
Kann das sein? Der spielt bei Odense, glaube ich, ja.
Ja. Und es gibt auch andere junge Spieler, die hochgehypt werden und dann für 80 Millionen nach England verkauft werden, die dann auch plötzlich in den Formtief fallen. Und auch da hat man gesagt, hey, bestätige erstmal die Form über einen längeren Zeitraum. Ich denke, El Mala ist ein unglaublich spannender Spieler, der vielleicht zum richtigen Zeitpunkt einfach am richtigen Ort jetzt auch mal war. Muss sich allerdings in Köln erstmal unersetzbar machen. Oder unersetzlich machen und da unumstritten Stammspieler sein und da wirklich auch seine Minuten sammeln und sich da durchbeißen, dann wird's interessant. Sollte Köln runtergehen, glaube ich nicht, dass er mit runtergeht.
Nee, das ist so wie Werner bei uns damals.
Ja, das deswegen, ja, guck, Timo Werner auch so ein Beispiel, aber den haben wir selber kaputt gemacht.
Ja.
Ja. Da habe ich ein bisschen Insights noch gehabt damals. Das war schon, ja, Grüße gehen raus an Alexander Zorniger. Das war.
Ja, Küsschen.
Aber ja, sei es drum. Das ist ein Spieler, der nicht unbedingt weg wollte, der sich eigentlich wohlgefühlt hat. Aber ist ja völlig egal auch. Wir bleiben bei El Mala. Interessanter Mann auf jeden Fall, hat sich mal in den Fokus gespielt. Den jetzt erstmal zu stoppen, dem so ein bisschen die Spielfreude zu nehmen. Ja. Und dann, ja, wir werden sehen. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein Problem von jungem Talent und Trainer, der vielleicht nicht so unbedingt was mit dem Spieler anfangen kann. So wirkt es, oder so wirkt es als Außenstehender von dem, was ich so mitgekriegt habe bisher. Ja.
Ja. Ich muss auch sagen, ich kann mit Krasniok nicht viel anfangen. Ich fand den, Gut, aber wo du gerade Jan-Fiete Arp sagst, erinnerst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel?
Oh Gott, nee,
ja. Tatsächlich nicht. Doppelpack gegen VfB, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das war mein erstes Bundesligaspiel gegen uns.
Bayern.
Ja. Genau. Zurück zu Köln. Die haben auch erst 3-0 gespielt mit Marvin Schwäbe im Tor. Hat jetzt nicht nur mit Marvin Schwäbe zu tun, aber auch das ist ein Indikator dafür, dass es eigentlich ein bisschen leichter fallen sollte, Tore zu schießen. Zumal es auch kein Gegner ist, der sich von vornherein und per se hinten reinstellt. Sie haben die drittmeisten gewonnenen Kopfballduelle und die drittmeisten Flanken in der Liga. Was uns aufmerksam machen sollte, weswegen auf jeden Fall Jeff Chavot brauchen, der aber wahrscheinlich gegen seinen Ex-Verein auf jeden Fall spielen wird, gehe ich von aus. Die drittmeisten Kilometer gelaufen in der Liga. Ja, auf dem Papier sicherlich noch ein Ticken stärker als St. Pauli. Bisschen weiter oben in der Tabelle. Aber der VfB hat ein Heimspiel. Wir brauchen auf jeden Fall eine Leistungssteigerung und ich glaube und ich prophezeie, wir werden eine Reaktion auf das St. Pauli-Spiel sehen, weil das die so ankäst, dass sie dieses Spiel verloren haben. Ja. Und wir schon häufiger so eine Reaktion gesehen haben. Wie blickst du auf das Heimspiel gegen Köln jetzt am Samstagabend?
Das wäre schon sehr schön, wenn das eintritt, was du gerade gesagt hast.
Aber hältst du es für realistisch, ist die Frage.
Ich halte es für durchaus realistisch, dass der VfB gegen Köln gewinnt.
Mhm. Also, gut, ja.
Und zwar
danke
auch.
Danke für die Analyse.
Ja. Nein, es ist. und ich halte es von dahingehend für realistisch, weil so ein Spiel wie gegen St. Pauli darf nicht nochmal passieren. Sie haben jetzt ein bisschen Kopf hoffentlich frei bekommen. Die Beine sind vielleicht ein bisschen leichter. Man kann unter der Woche jetzt auch nochmal ganz, ganz geschärft drauf eingehen. Nicht nur so in kurzen Einheiten immer mit, hey, das muss da auch und da, sondern gezielt darauf eingehen. Ich glaube, dass Sebastian Hoeneß und das Trainerteam da auch die richtigen Worte finden werden und auch die richtigen Szenen zeigen werden. Die werden auch nochmal Chris Führig beibringen, dass er nicht beim Faustball ist, sondern beim Fußball. Und ich glaube, dass der VfB, dass die Mannschaft zeigen will, wir haben wirklich gelernt aus unseren Fehlern und wir lernen kontinuierlich aus den Fehlern, die wir machen und auch aus schlechten Spielen nehmen wir was mit. Und dieses Durchrutschen wie letzte Saison, wo wir dann am Ende dann irgendwie ganz glücklich noch den Pokal geholt haben oder dominant im Finale, kann man sehen, wie man möchte.
Verdient, aber ja.
Ja, einfach hochverdient den Pokal noch geholt haben. Also wir gehen mit dem Titel aus der Saison raus und sind trotzdem nicht ganz zufrieden. Also wir sind auch nicht so ganz sauber. Aber ja, du willst da oben drin bleiben. Sie haben eine Riesenchance, oben dran zu bleiben. Die wollen sie nutzen, die werden sie nutzen. Das war jetzt ein Ausrutscher. Fertig. Ja. Abhaken. Weitermachen.
Ja. Das, so sehe ich es auch. Es war ein Ausrutscher. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt die volle Trainingswoche gewirkt hat, weil das war ja auch so ein bisschen das Thema dann letzte Saison, dass man dann diesen veränderten Rhythmus hatte, als man aus der Champions League rausgeflogen war und nur noch einmal in der Woche gespielt hat. Und dass die Mannschaft wohl auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass diese eine nicht englische Woche die Mannschaft aus dem Konzept bringt, aber ich bin mal gespannt, weil ich hoffe mir auch ein bisschen mehr Erholung, ein bisschen mehr mentale Frische und dann wirklich eine Mannschaft, die dann gegen Köln von Anfang an auf dem Platz ist und ja, das zeigt, was ich kann, zumal dann auch in einem Heimspiel mit einer Kurve und einem Stadion, das komplett angezündet ist, schon allein, weil es ja dann auch wieder im Europapokal weitergeht in der Woche drauf. Gut, schauen wir mal. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Ausfälle. Daxo und Thomas sind auf einem guten Weg, hieß es vor dem letzten Spiel, ich glaube vor dem Kiel-Spiel, da hatten wir nämlich, als wir aufgenommen haben, die Pressekonferenz schon gehört. Ja, ist aber die Frage, es dauert noch, heißt wahrscheinlich immer noch, dass sie auch jetzt gegen Köln am Wochenende nicht spielen werden, gehe ich von aus. Vielleicht sitzt da einer auf der Bank, mal gucken, aber da habe ich es noch nicht gehört, aber auch noch nicht auf die Trainingsbilder geschaut. Jovanovic ist nach aktuellem Stand noch raus. Nico Nati war in beiden Spielen jetzt nicht im Kader. Der hat wohl auch irgendein Zipperlein, aber ich glaube nichts Ernsthaftes.
Was, Pferdekuss oder sowas?
Ja.
Hat er abgekriegt. Also war jetzt, ich gucke gerade.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ist nichts, worüber man sich, glaube ich, jetzt per se Sorgen machen muss. Ein bisschen mehr Sorgen muss man sich machen um Justin Deal. Wir reden da gleich noch über das Spiel der zweiten Mannschaft gegen 1860, da wurde er ausgewechselt und fällt jetzt, wie es bekannt wurde, ich habe das bisher nur irgendwo auf Twitter gelesen, fällt jetzt wieder mit einer Adduktorenverletzung wieder mehrere Wochen aus. Also der Kerl hat echt die Seuche am Fuß. Und ich bin mal gespannt, auch wie es bei ihm dann weitergeht, weil das ist echt bitter. Den würde ich richtig gerne mal in der Bundesliga sehen, so wie Nati, wenn der sich dann einfach ein bisschen etabliert hat, ein bisschen, dass sich ans Niveau auch angepasst hat, aber es kommt einfach nicht dazu, weil der einfach drei Spiele für die zweite macht und dann sich wieder verletzt oder verletzt wird, wie auch immer. Und dann ist es einfach bitter für Justin Deal.
Ja, genau, und wenn man noch. Auch für den Kopf ist es auch bitter.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch noch ein junger Spieler, genauso wie Nati. Und auch für Nati war es einfach eine ganz schwere Zeit. Der war einfach länger verletzt und Justin Deal kommt einfach nicht auf die Beine. Das ist ja also im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau, wir sprechen gleich noch über das Spiel, hat er auch ein Tor gemacht. Leveling und Undav stehen jetzt beide bei 4 gelben Karten, was uns jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so beunruhigen muss, wenn es dann in die letzten Spieltage geht. Das ist natürlich schon eher mal ein Thema, bei welchem Spiel sie denn ausfallen. Gut, bevor wir gleich auf die anderen Mannschaften und die Leihspieler gucken, nochmal ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne anders unterstützen, und zwar durch eine Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Könnt ihr uns auch bewerten, könnt uns Sterne geben bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich 5, aber es dürfen auch weniger sein, wenn ihr anderer Meinung seid als wir. Und wenn ihr das Ganze jetzt bei YouTube euch anschaut, zum einen wundert euch nicht, ihr habt es vorhin mitbekommen, wir hatten einen kleinen technischen Schluck auf, das heißt, das Video wird an irgendeiner Stelle zusammengeklebt sein. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr uns dann zuhört und zuschaut. Das freut uns immer und das freut auch den Algorithmus. Genau, so, jetzt die anderen Mannschaften. Wir fangen an mit den Frauen, die ja letzte Woche ein 3:3 gegen Andernach hatten, was ein bisschen schade war, weil man dadurch natürlich wieder den mit gegen Sand ein bisschen ins Hintertreffen geriet, beziehungsweise genau, auf Platz 2 abrutsche. Jetzt gab es am 16. Spieltag ein 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Nicole Biller traf zum 13. Mal bereits in der Saison am 16. Spieltag. Dafina Recepi mit dem 5. Saisontreffer und Jana Bolschon auch schon mit 7 Toren. Und damit eroberte der VfB Platz 1 zurück. 35 Punkten, 10 Siege, 5 Unentschieden, eine Niederlage. Und der Grund, warum man punktgleich mit Sand ist, aber auf Platz 1 liegt, in der Tordifferenz begründet. 55:21 Tore. Da kann niemand in dieser Liga mithalten mit den 55 Toren in wohlgemerkt 16 Spielen. Also, und es ist man punktgleich mit Sand, 5 Punkte vor Meppen auf Platz 3. Allerdings hat Meppen ein Spiel weniger auch. Auch da ist dann wohl ein Spiel, glaube ich, dem Wetter zum Opfer gefallen am Wochenende. Und das nächste Spiel findet jetzt statt am Sonntag. Am Sonntag, dem 15. um 14 Uhr, spielt man bei Viktoria Berlin, dem Tabellensechsten. Und auch da springen hoffentlich wieder 3 Punkte raus. Aber es ist auch klar, es ist sehr, sehr eng. Ähnlich wie bei den Männern im Kampf um die Champions League und den Europapokal. Es ist sehr, sehr eng. Und ich glaube, es wird auch bis zum Ende so eng bleiben, weil sowohl Sand als auch Meppen da durchaus dranbleiben am VfB. Und wir müssen natürlich einfach liefern. Die zweite Mannschaft hatte, die zweite Herrenmannschaft, muss man so sagen, hatte viele schwere Spiele jetzt hinter sich, die letzten Wochen, und gewann dann am 23. Spieltag der Liga ganz überraschend mit 2:1 gegen den Tabellenachten, gegen 1860 München. Noah Darwich mit seinem 5. Saisontreffer und ich hatte es gerade schon angesprochen, Justin Deal mit seinem 2. Saisontreffer. München kam da nochmal ran, aber der VfB brachte das 2:1 über die Zeit und ist jetzt 12. mit 32 Punkten. 29:37 Toren und 9 Punkte vor einem Abstiegsplatz und spielt jetzt am 14. Am Samstag in Saarbrücken. Und Saarbrücken ist ganz überraschend Tabellen 16. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass die so tief da unten drin stehen. Weil die hätte ich auch weiter oben erwartet. Ja, genau. Auch wieder die Chance. Das ist natürlich ein Auswärtsspiel, aber auch die Chance wieder zu punkten. Ich bin mal gespannt, wann wir Noah Darwich eine Mannschaft höher sehen. Weil der hat, glaube ich, jetzt also 5 Saisontore für einen offensiven Mittelfeldspieler, und der hat jetzt auch nicht ständig da gespielt, glaube ich.
Er macht richtig ordentlich gerade, ja.
Ja, also schauen wir mal, ob wir den nochmal sehen in dieser Saison. Und genau, wir blicken weiter zu U19 und zu U17. Die hatten jeweils den ersten Spieltag in der Hauptrunde. Deswegen gucken wir da jetzt auch nicht auf die Tabelle, sondern nur auf die Ergebnisse. Die U19 gewann 6:1 gegen Energie Cottbus. Karl Kempf, Massimo Di Benedetto, ist übrigens der Bruder von Samuele Di Benedetto. Nee, der Cousin, der für den VfB 2 spielt. Ich habe mir das angeschaut und gedacht, der Name kommt dir so bekannt vor, aber der ist doch eigentlich so alt für die U19. Genau. Also, Massimo und Samuele spielen beide für den VfB. Tunkar Durna mit 2 Treffern. Neno Zizeldi, wird das gleich ausgesprochen. Und Matthias Zickers, den Namen kennt man auch, er sorgt für die Tore gegen Cottbus. Und dann geht es jetzt am kommenden Samstag um 12 Uhr in Bochum weiter. Die 17 gewann 1:0 in Mainz. Konstantinos Karangeles traf den VfB, und am Freitag, dem 13. um 19 Uhr, steht das nächste Spiel an, und das ist ein Derby gegen die Kickers. Ja, bei der U19 gibt's solche Derbys noch. Und dann blicken wir noch zum Abschluss dieser Folge auf unsere Leihspieler. Yannick Keitel verlor mit Augsburg 0-2 in Mainz. Auch große Diskussionen bei diesem Spiel. War nicht im Kader. Ich konnte nicht rausfinden, warum nicht, um ehrlich zu sein, weil er ist nicht verletzt. Und dann, ja. Also Augsburg.
Augsburg.
Ja, Augsburg ist jetzt Tabellen 13. mit 22 Punkten. Stecken auch tief da unten drinne mittlerweile. Ich bin mal gespannt, also ob der Baum Hype da schon verflogen ist. Oder ob das, ob die nochmal die Kurve kriegen, hoffentlich nicht irgendwann gegen uns. Jasinho Malanga verlor mit Elversberg 0-3 gegen Hertha, wurde nach 36 Minuten eingewechselt, konnte aber im Ergebnis nichts mehr ändern. Elversberg ist aktuell Vierter in der zweiten Liga mit 38 Punkten. Jovan Milosevic, da sieht es auch ganz düster aus. Wir hatten ja gerade schon den 13., wir haben über den 10. gesprochen. Wir haben über den, ich glaube, St. Pauli ist immer noch 17. Trotz des Sieges gegen uns. Und ja, Bremen verlor 0-1 in Freiburg. In Überzahl, glaube ich sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Er wurde nach 88 Minuten eingewechselt, konnte auch nichts mehr ändern. Bremen ist Tabellen 16., also auf dem Relegationsplatz. 19 Punkte, der neue Trainer Daniel Thun konnte auch nichts ändern an dieser.
Die brauchen einen neuen Trainer, oder?
Ja, das ist leider, oder was heißt leider? Also,
ja, aber es sind zwei Tore auf Wolfsburg, also die kann man aufholen.
Ja, sollten sie auch machen. Gut, Dennis Seim gewann mit Paderborn 2-1 gegen Nürnberg, spielte natürlich durch. Paderborn springt damit auf Platz 3 mit 39 Punkten in der zweiten Liga, also wir springen so ein bisschen zwischen 1. und 2. Liga. Jasinho Malanga auf Platz 4, Dennis Seim auf Platz 3, auf Platz 1 Darmstadt, bin ich auch mal gespannt. Würde ich persönlich auch jetzt nichts dagegen, wenn die wieder aufsteigen. Leo Stergiou ist verletzt, hat eine Adduktorenverletzung, war deswegen nicht im Kader, als Heidenheim gegen den HSV 0-2 verlor. Und ich glaube auch, also Heidenheim ist jetzt 18. mit 13 Punkten. Nochmal wesentlich weniger Punkte als die Mannschaften davor. Also ist natürlich noch ein bisschen früh, aber dass Heidenheim die Saison wieder runtergeht, ist für mich relativ sicher. Aber schauen wir mal. Und Laurin Ulrich schließlich in einem wilden Spiel gewinnt Magdeburg 5-4 in Fürth. Die führten, glaube ich, schon nach 30 Minuten 5-1 und kassierten dann noch 3 Buden. Und Laurin Ulrich spielte durch, bereitete auch das 2-1 vor. Und Magdeburg ist jetzt Tabellen 15. in der zweiten Liga mit 23 Punkten. Und damit sind wir am Ende angelangt. Bei Bayern und Leipzig ist immer noch 0-0. Das heißt, wir werden das Ende dieses Spiels nicht in dieser Podcast-Folge erleben. Aber
bin ich gar nicht so böse drum.
Nee, ich auch nicht. Besseres zu tun. Chris, danke für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass wir dann nächste Woche über einen Sieg sprechen können gegen den 1. FC Köln, so wie wir es prophezeit haben. Wir werden nächste Woche auch über Celtic sprechen, darüber, was uns da erwartet, weil das ist dann natürlich auch das erste K.O.-Spiel im Europapokal. Seitdem wir 2013, Anfang 2013, glaube ich, gegen Lazio damals ausgeschieden sind, ist was Besonderes und dafür werden wir auch einen besonderen Gast einladen, der sich mit dem schottischen Fußball sehr gut auskennt. Wer es ist, verraten wir noch nicht. Das erfahrt ihr dann nächste Woche. Erstmal euch, lieben Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder uns zuhört. Bis dahin, ciao!
Auf Wiederhören!